Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja Fabian, hallo, ich grüße dich. Fabian, wir müssen heute mal über den Solidaritätszuschlag sprechen, weil ich glaube, da bahnt sich was zusammen und viele haben das vielleicht noch gar nicht so mitbekommen, dass sich da in Sachen Soli was tut. Aber ich finde, es wäre doch eine gute Einleitung zu diesem Thema, wenn ich dich nochmal fragen dürfte. Fabian, was hast denn du eigentlich gemacht zur Wende und 1991, als dann darüber beschlossen wurde, den Soli einzuführen? Warst du da überhaupt schon geboren?
Ja, ich war kurz vor Mauerfall, bin ich geboren worden, 89. Und dann 91 war ich wahrscheinlich gerade die ersten Schritte am Machen, als der Soli eingeführt wurde.
Oh, okay. Naja, also hast du ja nicht so viel davon mitbekommen. Ich zum Glück auch nicht. Ich bin ja 2-3 Jahre älter als du. Ich bin, glaube ich, 92 in die Schule gekommen. Und ich bin ja hier aus Ostdeutschland, ja, aus Halle. Und ich hatte insofern das Glück, dass ich nicht noch diesen sozialistischen Unfug mit diesem Pionier sein und diesen Quatsch mitmachen musste. Ich konnte also schon zu neuen Zeiten in die Schule kommen, ja. Aber ich kann mich noch erinnern irgendwie, das ist, wenn ich, also ich habe auch mal so überlegt, was habe ich eigentlich 91 gemacht und an was kann ich mich da noch erinnern? Und ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir so um die Zeit rum endlich Westfernsehen und Kabelfernsehen bekommen haben und ich das als Kind richtig cool fand, nicht mehr nur MDR und den Sandmann dort zu gucken, sondern endlich auch mal die abgefahrenen Serien, die dann irgendwie auf den privaten Sendern kam. Das ist zumindest meine Erinnerung an das Jahr. Naja, aber jetzt haben wir uns ja beide ganz schön weiterentwickelt. Kinderserien schauen wir nicht mehr, jetzt sprechen wir über Steuern.
Ja, du schon, Christian.
Ja, stimmt, aber mit meinen Kindern, ja. Das stimmt, ja.
Ja, aber der Soli ist auch ein Märchen eigentlich, hä?
Tja, also interessante Story, ja. Wir können das ja vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie das eigentlich kam. Also der wurde ja als Zuschlagssteuer eingeführt, weil man natürlich gesehen hat nach der Wiedervereinigung, dass das ganz schön viel kosten wird und man das natürlich wahrscheinlich politisch als gute Idee empfand, diese Kosten über diesen Solidaritätszuschlag zu finanzieren. Das war also geplant, war ein befristeter Zuschlag, der erstmal nur vorgesehen war von dem 1.7.91 bis zum 30.6.92. Und der dann aber immer weiter verlängert wurde, wie wir wissen. Selbst heute gibt es den ja noch.
Aber damals war noch ein bisschen höher, als er heute ist. Damals betrug er noch 7,5% der Bemessungsgrundlage. Also beispielsweise der Einkommensteuer. Heute ist er bei 5,5%. Ja, und immer noch, 2024 gibt es den immer noch. Also er hat ein bisschen überdauert. Leicht.
Ja, genau. Aber das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum der eben jetzt in Frage zu stellen ist und warum wir uns das Thema auch ausgesucht haben und warum es sinnvoll ist, sich das hier bis zu Ende anzuhören, ist ja, dass noch ein Verfahren anhängig ist beim Bundesverfassungsgericht, das darüber entscheiden soll, ob der Soli denn immer noch verfassungsgemäß ist. Und irgendwie, ich glaube, egal auf welchen Steuerbescheid man schaut, irgendwie ist der ja immer vorläufig wegen dem Solidaritätszuschlag, ja, weil das immer noch irgendwie in Klärung war. Also da gab es ja schon unzählige Urteile und bisher gingen die aber immer pro Soli aus und wir haben jetzt vielleicht die Vermutung oder viele Steuerexperten, dass das diesmal wirklich so ausgehen könnte, dass der Soli nicht mehr verfassungsgemäß ist, aber vielleicht eins nach dem anderen. Vielleicht können wir nochmal dazu sagen, wie viel macht das eigentlich jetzt noch aus? Also ich habe gefunden, das sind aktuell immer noch so 12 Milliarden, die der Staat damit einnimmt mit dem Soli und der Staat, da ist halt schon mal was Besonderes, das ist halt eine Steuer, die nur dem Bund zugute kommt, also nur dem Bund und die Länder bekommen eben nichts ab. Das ist ja sonst bei den Ertragssteuern eigentlich anders. Die wird ja auch verteilt zwischen Bund und Ländern. Und hier bei dem Soli, die geht eben nur an den Bund. Kleiner Spoiler, was eben auch schon ein größeres Problem sein könnte bei dem Thema der Verfassungswidrigkeit. Sollen wir noch mal kurz die Geschichte, wie ging es dann jetzt eigentlich weiter? Also 91 eingeführt, dann zeitlich begrenzt erstmal. Und dann wurde er aber wieder eingeführt ab 1995. Und wenn man da nochmal so ein bisschen schaut, was sollte eigentlich damit erreicht werden? Ich trage es jetzt einfach mal vor, dann haben wir es alle nochmal gehört. Die dauerhafte Finanzierung des Aufbauprozesses in Ostdeutschland, die Bewältigung der Erblassschulden der sozialistischen Herrschaft der ehemaligen DDR, die gerechte Verteilung des daraus resultierenden Finanzierungslasten auf die öffentlichen Haushalte und die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Also ich weiß nicht, da können wir uns natürlich jetzt schlecht dran erinnern, wie das so politisch war damals, aber offensichtlich war ja da wirklich auch eine breite Mehrheit glücklicherweise, also das kann ich auch nochmal sagen, für mich war das natürlich ein riesen Glücksfall mit dem Mauerfall. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben jetzt wäre, wenn das nicht passiert wäre und ich hier irgendwie noch so einem sozialistischen System aufwachsen hätte müssen oder da jetzt noch leben müssen. Also ich finde, das für mich war das ein Riesengeschenk, ja, dass das so gekommen ist und auch irgendwie gut, dass man das damals offensichtlich alle bereit waren, so einen Solidaritätszuschlag zu bezahlen, ja. Also die natürlich mehr verdient haben, haben da auch mehr von getragen, weil ja dann höhere Einkommen, höhere Steuern, höhere Soli, aber letztendlich hat es ja anfangs erstmal alle getroffen. Fabian, was sind eigentlich deine Gedanken dazu? Oder was hörst du da so aus deiner Familie, die schon ein bisschen älter sind? Fanden die das gut, den Soli damals zu bezahlen? Hast du da irgendwelche Meinungen mal aufgeschnappt?
Ja, ich glaube, die fanden es jetzt nicht schlecht, aber wenn ich jetzt ins Jahr 2024 schaue, dann frage ich mich natürlich schon, Christian, warum soll ich jetzt für dich noch ein Soli zahlen?
Naja, gute Frage, ja. Also die ist auch absolut berechtigt, finde ich. Man muss ja dazu wissen, der Soli ist ja eigentlich, der geht ja einfach so in den Bundeshaushalt. Also es gibt da sicherlich immer noch viele Projekte, die in Ostdeutschland besonders gefördert werden. Da kann man sicherlich sich auch über viele streiten. Ich habe ja auch mal eins rausgesucht, was ich auch absolut streitbar finde. Aber vom Prinzip her geht er erstmal in den Bundeshaushalt. Also, dass der jetzt direkt nach Ostdeutschland fließt, so ist es ja nicht. Aber man findet sicherlich im Bundeshaushalt, wenn man genau sucht, immer noch sich eine gewisse Bevorzugung von ostdeutschen Städten bei bestimmten Projekten. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und ja, warum du den zahlen sollst, das kann ich dir auch nicht sagen.
Chris, ja, gerne.
Wenn es nach mir ginge, würde ich den auch nicht mehr zahlen wollen, ja, weil man natürlich wirklich sagen kann, das Projekt ist vielleicht abgeschlossen, oder? Also ich meine, das ist natürlich jetzt so eine, du als bisher so sehr patriotisch mit deinem Freiburg, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es natürlich viele Städte in Ostdeutschland gibt, die sich sehr gut entwickelt haben, die eine hohe Lebensqualität haben, ja, keine Ahnung, Leipzig, Dresden, Halle natürlich, ja, das ist ja wiederum meine Heimatstadt und da gibt es viele andere Städte auch, in denen natürlich alles hergerichtet ist und ich glaube auch so beim Thema Infrastruktur, Bahnstrecken, Autobahnen und so, die sind natürlich in Ostdeutschland dann tendenziell alle sogar ein bisschen besser als in Westdeutschland. Da kann man sich natürlich zu Recht fragen, brauchst du das eigentlich noch, ja, und ist das eigentlich auch angemessen? Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen, dann geht es schon in die Richtung, ist das eigentlich gerecht und irgendwie mit unserer Verfassung konform, dass man jetzt eben immer noch so einen Zuschlag, der ja auch grundgesetzlich prinzipiell zulässig ist, aber dann immer noch so lange erhebt, über so einen langen Zeitraum und dann eben sogar so lange, bis klar ist, hey, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr, diese Aufgabe besteht eigentlich gar nicht mehr, ja, diesen Zuschlag, den da alle zahlen müssen und der auch grundgesetzlich so vorgesehen ist, der hat eigentlich seinen Zweck erfüllt, ja, und da hätte man eigentlich auch schon ein gutes Argument dafür, dass man das jetzt eigentlich nach 30 Jahren nicht mehr so aufrechterhalten kann. Es gibt noch ein zweites gutes Argument. Um das zu begründen, müssen wir aber nochmal darüber sprechen, wer den Soli denn jetzt eigentlich noch zahlen muss. Weil da hat sich auch einiges getan. Da hat sich ja die FDP zum Glück durchgesetzt und hat dafür gesorgt, dass jetzt ja 90% der Bürger den Soli nicht mehr zahlen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Zahl so richtig stimmt, weil Kapitalanleger zahlen den ja trotzdem noch. Von dem her, aber lassen wir es mal dahingestellt, 90%, das sind so die offiziellen Zahlen. Aber ja, Kapitalanleger, die jetzt die Abgeltungssteuer zahlen immer noch 5,5% Soli auf die Kapitaleinkünfte beziehungsweise auf die Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer, genauso wie Unternehmen. Also du und ich haben eine GmbH, wir zahlen immer noch, ja, 5,5% Soli auf die Körperschaftssteuer. Dementsprechend nicht 15%, sondern 15,825%. Und wenn man sehr hohes, beziehungsweise eigentlich gar nicht mal so hohes Einkommen hat, glaube so ab 68.000 Euro etwa, zahlt man auch noch den Soli. Also 90% sind weggefallen, aber 10% zahlen den immer noch, Kapitalanleger zahlen den immer noch und Unternehmen, insbesondere eben GmbHs, zahlen den auch noch.
Mhm. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, 68.410 Euro ist die Grenze. Wenn man da drüber kommt, dann geht es halt los mit dem Soli. Dann gibt es noch so eine Milderungszone, wo der nicht in voller Höhe anfällt. Und dann ab guten 90.000 Euro Einkommen schlägt der aber voll zu. Und beim Stichwort Unternehmen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da kamen ja letztens mal wieder so die Statistiken raus, wie eigentlich die Besteuerung von Kapitalgesellschaften in Deutschland ist und wie wir da so im Ranking der großen Nationen dastehen. Und da kam halt raus, dass wir da immer noch sehr hoch sind. Ja, mit unserer Gesamtsteuerbelastung von, kommt jetzt drauf an, welche Gemeinden man nimmt, aber so knapp 30% sind es halt in Deutschland. Und alle anderen großen Industrienationen, Großbritannien, USA, Frankreich und so weiter, die liegen halt deutlich drunter. Ja, also da sind wir auf jeden Fall auch ein Spitzenreiter. Und ich fand es so ein bisschen interessant, als das rauskam und natürlich in der Presse so ein bisschen diskutiert wurde, dass direkt der eine oder andere, also Regierungspolitiker halt rauskam und sagte, Mensch, wir müssten jetzt den Soli abschaffen, dann hätten wir ja schon mal unsere Unternehmenssteuer oben, warte mal, wie viel ist es genau, 0,825% gesenkt und wären zumindest ein kleines bisschen wettbewerbsfähiger. Ich glaube, da würden wir immer noch auf der Liste relativ weit oben stehen. Aber das finde ich natürlich ein bisschen interessant, weil ich glaube eigentlich, zumindest wenn man sich die Folge jetzt hier zu Ende anhört, müsste man zum Ergebnis kommen, dass sich die Politiker dann doch ein bisschen Angst machen sollten davor, dass der Soli halt verfassungswidrig ist. Das würde ja nicht so gut aussehen eigentlich, ja, nachdem jetzt der Haushalt schon verfassungswidrig war. Und dann kommt auch noch der Soli und das finde ich halt ganz amüsant, dass diese Diskussion dann aufgegriffen wird. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch so zu Ende gestaltet wird, dass der Soli vorher abgeschafft wird. Das wäre natürlich ganz schlau, dann muss man sich diese Klatsche nicht gefallen lassen, die vielleicht vom Bundesverfassungsgericht noch kommt. Tja, aber dann sollte man vielleicht jetzt wirklich mal einsteigen. Also, was sind die Gründe, Fabian? Warum könnte der Soli verfassungswidrig sein? Vielleicht vorweg nochmal, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich führe es einfach nochmal aus. Ergänzungsabgaben sind grundsätzlich zulässig. In unserem Grundgesetz ist es vorgesehen oder möglich, dass die Regierung einfach so eine Ergänzungsabgabe erheben kann. Und das ist eigentlich klargestellt. Also vom Prinzip ist das okay. Dann gab es auch nochmal die Frage, ist der vielleicht zu hoch, der Soli mit den 5,5%? Da haben aber auch schon viele Gerichte darüber entschieden und gesagt, nee, zu hoch ist er auch nicht. Also das ist auch okay. Aber jetzt ist natürlich das Ding mit der zeitlichen Befristung. Die ist natürlich jetzt, wie lange ist das eigentlich her? Über 30 Jahre. Da kann man ja eigentlich schon von einer Generation sprechen, ja? Also das sind ja schon mehrere Generationen, die den zahlen müssen. Und da wird es jetzt vielleicht schon kritisch.
Ja, also da könnte schon sein. Ja, man darf ja eigentlich kein so dauerhaftes Instrument der Steuerumverteilung sein. Und da wird es dann schon kritisch, da hat der BfH ja auch schon entschieden.
Genau, da gab es Urteile für 2005, 2007, 2011, ja, da gab es diese Prüfung schon. Ich meine, da waren ja auch schon fast 20 Jahre ins Land gegangen und da war man immer noch der Meinung, okay, die Grenze ist noch nicht überschritten. Aber jetzt ist wirklich, nach 30 Jahren ist es ganz interessant und wie das jetzt aussehen würde. Und da gab es so einen ganz interessanten Aufsatz jetzt auch von dem Herrn Kirchhoff. Alle im Steuerrecht Versierten, die wissen natürlich, wer das ist. Fabian, du hast ihn, glaube ich, auch schon mal getroffen, oder?
Ja, bei der Münchner Steuerfachtagung. Ich habe selten so einen guten Vortrag gesehen. Er ist ja auch schon in einem, sagen wir mal, gesetzteren Alter und hat da ohne Punkt und Komma, ohne aufs Blatt zu schauen, da einen Vortrag gehalten und rhetorisch top. Also wer mal die Chance hat, sollte sich ihn anschauen.
Ja, ich hatte jetzt nur die Chance, den Aufsatz von ihm zu lesen und er beschreibt das so ein bisschen mit dem Soli und gerade mit dem Thema der Befristung so, dass man so bei dem Übergang von Tag zu Nacht gibt es ja auch so eine gewisse Zeit, wo man jetzt nicht genau weiß, ist es jetzt eigentlich noch hell oder ist es schon dunkel?
Im Osten zumindest nicht.
Wobei, wenn man so Videokonferenzen macht, da sieht man schon, dass die Sonne unterschiedlich lange, also länger braucht, ne? Das ist ja schon.
Ja. Also in Freiburg, da bin ich noch mit der Sonnenbrille am Laptop, wenn ich den Podcast aufnehme. Da muss Christian schon mit der Taschenlampe durchs Büro geistern, ne?
So sieht's aus, ja. Und also der Kirchhoff stellt das halt so dar, dass sicherlich diese letzten Urteile der Gerichte eben in so einer Phase getroffen wurden, wo man das jetzt nicht genau wusste, war es jetzt noch hell oder war es schon dunkel, aber er kommt in seinem Aufsatz zum Ergebnis, jetzt ist es sowas von Nacht. Jetzt ist also keine Frage mehr. Man kann nur noch sehr wenige Argumente anführen, um zu sagen, hey, so ein bisschen Tag ist noch, der Soli ist noch so ein bisschen zulässig und die Befristung ist immer noch okay. Er kommt zu dem Ergebnis, jetzt ist Nacht. Ja, also jetzt ist vorbei mit dem Soli. Das ist eindeutig verfassungswidrig und ja, gibt halt wirklich viele, also ein wichtiges Argument ist natürlich, dass diese Ergänzungsabgabe, wo wir gesagt haben, hey, die ist grundsätzlich zulässig, die darf aber halt kein dauerhaftes Instrument zur Steuerumverteilung sein, weil ja auch zum Beispiel die Gelder nur zum Bund fließen, ja. Und so ein dauerhafter Finanzbedarf, der ist eben, da muss man halt eine Steuer einführen, die eben auch auf Dauer angelegt ist, ja. Da muss man halt sagen, die Einkommensteuer wird erhöht und nicht irgendwie so ein Soli, der für was anderes gedacht ist, halt bis auf alle Ewigkeiten weiterführen. Und ja, da sind dann sicherlich 30 Jahre zu lang.
Zumal ihr im Osten, ihr habt doch mittlerweile blöde Landschaften, oder?
Ach naja, ich weiß nicht. Also das gibt sicherlich solche und solche Flecke. Ich erlebe das immer so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Köln bin, ja, oder auch in Berlin. Da ist natürlich die Demografie auch teilweise eine ganz andere als jetzt hier in einigen ostdeutschen Städten und gerade so auf dem Land, ja. Das ist teilweise schon ganz schön dramatisch, wie überaltert das ist, weil es gab ja auch Zeiten, wo die Wirtschaft nicht so gut lief und dann echt viele einfach natürlich nach Westdeutschland gehen mussten, um eine Ausbildung zu machen oder einen guten Beruf zu finden. Also ich glaube, ganz viele Studienkollegen von mir, ich habe ja auch in Halle studiert, die sind jetzt eben irgendwie die auch Steuern studiert haben, die sind natürlich jetzt tendenziell irgendwo bei den Big Four in Bonn oder sonst wo, ja, oder bei anderen großen Gesellschaften und eben nicht mehr in Halle, weil es hier einfach keine großen Gesellschaften außer meine, Klammer zu, gibt. Und, aber das war halt, auch das war vor 10 Jahren nochmal ganz anders, ja. Jetzt findest du, glaube ich, hier auch gute Jobs, die gut bezahlt sind und vor 10 oder 15 Jahren waren das riesen Gehaltsgefälle, die man da anzutreffen hatte. Da gab es ja auch noch kein Homeoffice oder so. Da sind wirklich ganz viele junge Leute weg und insofern blühende Landschaften. Okay, es blüht, aber es sind halt wirklich nur Alte da, die Blumen dann gießen. Und so viele junge Leute wie in anderen Städten gibt es nicht, ja. Aber gut, das hat ja nichts mit dem Soli zu tun, deswegen gibt es keinen Grund, da weiter diese Abgabe zu zahlen, ja. Ja, okay, also erstes Argument ist einfach zu lang. Dann das zweite Argument, was du jetzt schon auch schon genannt hast, sind die östlichen Städte nicht teilweise besser saniert als die westlichen? Da gibt es von den Gegnern, also oder von denen, die den Soli immer noch befürworten, das Argument, naja, die im Osten bekommen ja viel zu wenig Rente. Da gibt es immer noch diese Rentenlücke, ja, und die wird ja auch noch bestehen bleiben, weil natürlich die Gehälter immer noch nicht ganz auf dem Niveau sind wie in Westdeutschland und deswegen könnte das ein Grund sein, den Soli aufrechtzuerhalten, weil es halt immer noch diesen besonderen Finanzbedarf gibt, der von der Wiedervereinigung herrührt. Und ja, da sagt aber wiederum auch Kirchhoff zum Beispiel, das ist ja dann am Ende auch eine Daueraufgabe, also weil das ist ja immer noch so, dass die Gehälter unterschiedlich sind und die Rente, das hat eigentlich nichts mit dem Wiederaufbau zu tun. Das Rentensystem sollte sich ja im besten Fall alleine tragen, haben wir ja auch schon oft kritisiert.
Da wissen wir beide, dass es nicht funktioniert.
Ja, genau. Also das Argument soll wohl relativ schnell ins Leere laufen, sehe ich auch so. Tja, und sonst Finanzbedarf. Es gibt ja immer noch so Projekte, die so in Ostdeutschland gebaut werden. Und ich, also Fabian, du bist jetzt relativ nicht so aggressiv, was das Stichwort Soli angeht, wie ich das eigentlich erwartet hätte, weil ich da sonst mit vielen Leuten, mit denen ich darüber spreche, eher so ein bisschen deutlich schärfere Kritik sehe, so nach dem Motto, was soll der Scheiß, warum sollen wir das immer noch bezahlen und warum fließt so viel Geld nach Ostdeutschland, begegnet mir zumindest, aber du bist da ganz entspannt.
Ja, ja, klar, Christian, das ist halt Völkerverständigung, deswegen mache ich ja mit hier den Podcast.
Ja, okay, ich verstehe. Gut, also du bist dann also nicht nur Finanzminister, sondern du wärst vielleicht auch ein guter Innenminister oder sowas.
oder Außenminister.
Aber tatsächlich, also interessanterweise, ich habe hier mal ein Projekt rausgesucht, was bald in Ostdeutschland gebaut wird und tatsächlich hier auch in meiner Heimatstadt in Halle. Da wird nämlich ein Kulturzentrum gebaut, Fabian, für 290 Millionen Euro. Das soll ein Zukunftszentrum für die deutsche Einheit und europäische Transformation werden. So, da gibt es also dann vom Bund Geld. Das hatte noch Frau Merkel beschlossen, die ist ja auch aus Ostdeutschland und dem brandenburgischen Ministerpräsidenten damals. 2019 gab es da, glaube ich, eine Ausschreibung und die hat nun Halle gewonnen. Und hier soll also jetzt das Geld herfließen und da soll also ein ganz besonderer architektonischer Bau entstehen. Also man kann nicht einfach irgendein altes, leerstehendes Gebäude nutzen, wovon es sehr viele hier gibt, sondern es muss also so ein richtiger Prunkbau her, ja, der eben da jetzt bezahlt wird. Und in diesem Kulturzentrum sollen dann, was so richtig da passieren soll, weiß man noch gar nicht genau. Es soll geforscht werden, es soll ein Kulturzentrum sein, es soll ein Museum geben, eine Konferenz. Konferenzen soll es geben, Bildung und Sport. Und das Ganze soll dazu dienen, die Lebensleistung der ostdeutschen Bürger zu würdigen. Und ich meine, vom Prinzip sage ich jetzt mal als eine Person, die dort wohnt, wo dieses Zentrum entstehen soll, dass das für mich wahrscheinlich positiv ist, weil ich da immer mal mit meinen Kindern hingehen kann und dann da irgendwelche spaßigen Sachen erleben kann. Aber so als objektiver Steuerberater, der ja eigentlich immer so ein bisschen skeptisch ist, wenn Steuergelder einfach so verpulvert werden, muss ich mich schon fragen, was das Ganze soll. Und ich finde halt, solange man dann auch solche bescheuerten Projekte, weiß ich jetzt nicht, ne, macht, ist das völlig zu Recht angezeigt, den Soli da auch ziemlich hart zu kritisieren, ja, wenn denen alle noch zahlen müssen, weil man eben noch einen bestimmten Finanzbedarf sieht und dann sieht man halt hier so ein Projekt, was völlig, völlig absurd ist aus meiner Sicht. Und jetzt vielleicht, um noch das Ganze ein i-Tüpfelchen aufzusetzen, da sollen 200 Arbeitsplätze entstehen und was die dann da machen sollen, das weiß man jetzt überhaupt noch nicht, ja, also dann eben diese ostdeutsche Kultur fördern, wo ich mich auch frage, was gibt es da zu fördern, also oder zu würdigen, ja, das war halt eine Diktatur und das war Mist und warum soll man das jetzt noch hochleben lassen, das war scheiße und ich würde mir lieber ein Kulturzentrum in Freiburg wünschen, um den Gründervätern der sozialen Marktwirtschaft Würdigung zukommen zu lassen, ja, als so Quatsch hier.
Wir finanzieren das selbst, Christian. Wir brauchen ja keine Almosen von euch.
Weißt du, und in der Presse steht dann halt zum Beispiel auch irgendwie, ja, da kommen 500.000 Besucher dann pro Jahr und da werden so und so viel Einnahmen dann erwartet. Aber da fragt man sich, ja, dann gibt es halt irgendeinen Privaten, der das errichten soll. Was hat der Staat damit zu tun, ja? Und jetzt kommt es mit diesen 200 Mitarbeitern, also ich bin gleich fertig hier mit dem Thema, aber ich finde es halt einfach nochmal interessant, das aufzuzeigen, weil es wird halt auch relativ wenig darüber berichtet, schon gar nicht kritisch. Mit diesen 200 Mitarbeitern, da gibt es dann jährliche Betriebskosten von von 43 Millionen Euro. Und jetzt, ich meine, das ist ein anderer Topf, ja, aber ich frage dich jetzt mal, Fabian, was denkst du, wie hoch sind die Gewerbesteuereinnahmen in Halle?
Boah, 150 Millionen sowas?
Genau, also das stimmt sogar, also fast ein bisschen weniger. Das heißt aber, ein Drittel der ganzen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt fließt dann in dieses Zentrum, wo 200 Leute arbeiten. Also das ist doch völlig, völlig absurd irgendwie.
Naja, weil sie das Geld nicht von einer Gewerbesteuereinnahme.
Ja, natürlich, ja, ist schon klar. Ja. Aber am Ende, klar, also es ist ein anderer Topf, ne? Aber wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist das doch albern, finde ich. Also.
Ja, also wer da mehr solcher Projekte sich, Christian, für dich ist eigentlich das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler, ist was für dich.
Damit gehört das eigentlich rein, vielleicht aus meiner Sicht, ich weiß es nicht.
Vielleicht kommt es auch noch rein. Ne? Also das ist ein Punkt, ein anderer Punkt ist natürlich, es zahlen halt nur noch 10%, ja. Ja, und eigentlich ist es ja eine Gemeinschaftsaufgabe. Und warum ist es dann so, dass der Soli, kann man flapsig sagen, als Reichensteuer fungiert? Warum müssen die 90%, warum muss jetzt jemand, der 60 statt 70.000 Euro versteuern muss im Jahr, den eben nicht zahlen? Ne? Ist es solidarisch?
Na, sicherlich nicht. Ja, also das, so wie die Idee war, dass das halt alle tragen, um gemeinschaftlich diesen Glücksfall der Wiedervereinigung zu finanzieren, jeder nach seiner Leistungsfähigkeit. Ne, wer halt wenig hat, gibt wenig dazu, aber gibt auch was dazu. Und wer viel hat, gibt viel dazu. Das ist natürlich jetzt nicht mehr gegeben. Ich meine, vom Prinzip ist das gut, weil das natürlich eine gute Möglichkeit auch war, um so ein bisschen Steuerentlastung in dem Mittelstandsbauch oder ja in dem mittleren Einkommen zu erreichen. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber eigentlich hätte man wahrscheinlich dann auch gleich sagen müssen, hey, da müssen wir den Soli halt komplett abschaffen. Aber ich weiß nicht, ich war jetzt in der Diskussion nicht dabei. Ich vermute mal, dass das sicherlich mit der SPD und den Grünen nicht so zu machen war. Und das ist eben wirklich auch ein wesentlicher Grund, warum der Soli jetzt verfassungswidrig sein sollte, weil er eben nicht mehr von allen getragen wird, obwohl es eine solidarische Ergänzungsabgabe war. Oder ist, ja. Oder so, wie der Soli halt zustande gekommen ist. Und ja, da hat man natürlich wird man, glaube ich, auf Probleme zulaufen. Dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht wird übrigens 2014 oder spätestens 2015 erwartet. So sind zumindest die...
Du meinst 24 oder 25.
Ja, siehst du, ich bin schon völlig durcheinander mit den Jahren. 24 oder 25, genau. Und es gibt auch interessanterweise ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Und dieses Gutachten ist auch dazu oder ist letztendlich zum Ergebnis gekommen, dass sie ein sehr hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit sehen, wenn der Soli so weitergeführt wird.
Ja, was halt? Ich meine, das ist ja, glaube ich, übers Jahr 2019 hinaus wird es kritisch gesehen, als es diese Änderung gab. Die Frage ist natürlich, werden dann vor allem Unternehmen, da schon ordentliche Rückerstattungen dann bekommen. Ne? Also das ist ja schon im Bereich des Möglichen, sage ich mal.
Ja, wobei ich glaube, also es gab ja schon das eine oder andere Mal, dass eine ganze Steuer für verfassungswidrig erklärt wurde, die Erbschaftssteuer, weil die Bewertungsverfahren unfair waren. Ja, das gab es ja schon auch. Und da war ja das Bundesverfassungsgericht eigentlich immer ganz, ja, ganz, wie will man das richtig ausdrücken? Also die haben natürlich immer eine Lösung gesucht, die irgendwie auch gesichtswahrend für den Staat war, sodass man halt gesagt hat, dass man hier wahrscheinlich sagen würde, der Solidaritätszuschlag ist ab 2025 verfassungswidrig, weil dann eben 32 Jahre rum sind und das ist zu lang. Also das würde sicherlich, so ist zumindest meine Vermutung, da bin ich jetzt, da hat auch Kirchhoff sich nicht zu geäußert, aber das wäre jetzt meine Vermutung, dass das dann so ausgeht, dass man sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, der in der Zukunft liegt, darf der Soli nicht mehr erhoben werden und nicht rückwirkend. Das wäre natürlich schön, ja, aber das glaube ich wohl nicht, ja. Was natürlich auch passieren kann, also das ist natürlich auch ein Punkt, der eben letztendlich fußt die Kritik halt darauf, dass der Soli so, wie er jetzt letztendlich wirkt, nicht beschlossen wurde. Ja, weil zum Beispiel auch der Bundesrat überhaupt nicht zugestimmt hat dafür, dass der Soli jetzt eben so eine Reichensteuer geworden ist. Und damit, normalerweise wäre es ja so, wenn man sagt, es gibt eine Reichensteuer, die dann eine Ertragssteuer ist, dann hat ja der, dann bekommen ja die Länder davon auch was ab, wenn man das jetzt einführen wollen würde. Und das ist halt jetzt nicht passiert. Es gibt den Soli jetzt als Reichensteuer, der nur dem Bund zusteht. Und das ist eben auch ein Grund dafür, ein wesentlicher Grund, dass der Soli verfassungswidrig ist, weil der Bundesrat nicht zugestimmt hat und eben nicht mitgewirkt hat, okay, dann ist halt jetzt der Soli so und wir als Länder verzichten freiwillig. Keine Ahnung, ob das verfassungsrechtlich geht, aber diese Zustimmung gab es ja so nicht. Und das ist eben auch ein gutes Argument dafür, dass der Soli so nicht mehr funktionieren kann. Die Gefahr ist natürlich, wenn der jetzt wegfällt, ich meine, zum Glück haben wir momentan noch die FDP mit in der Regierung, aber wer weiß, wie es dann in einigen Jahren aussieht. Die Gefahr ist natürlich, dass man sagt, gut, jetzt ist es weggefallen, dann kommt jetzt halt wirklich die Reichensteuer, aber dann richtig fett. Das können wir natürlich auch so als Risiko aufzeigen.
Oder man erfindet eine neue Steuer.
Ja. Naja, genau.
das kann ja auch immer passieren, weil es steht ja schon in der Abgabenordnung, ja, dass Steuern im Prinzip keinen bestimmten Zweck verfolgen. Also da kann man sich was Neues ausdenken.
Ja, Fabian, so sieht's aus. Müssen wir jetzt noch ein bisschen geduldig sein, aber können uns natürlich schon ein bisschen die Hände reiben und auf das Urteil freuen, oder? So geht's mir zumindest.
Ja, also ich glaube, was tippst du so prozentmäßig für die Abschaffung vom Soli?
Ja, ich hänge mich da an den Kirchhoff da. Das ist auch so ein bisschen, wenn man mit Berufskollegen spricht oder so, ne, wenn Kirchhoff was sagt, dann stimmt das eigentlich. Wenn man irgendwie aus dem Kirchhoff zitiert, dann hat das eigentlich immer seine Richtigkeit. Und da würde ich jetzt hier mich auch voll anschließen. Du sicherlich auch, oder?
Ja, glaube ich auch, dass das kommt. Aber vielleicht nochmal ein Satz zu Paragraph 3 der Abgabenordnung. Wenn ich so in Schulen manchmal unterwegs bin und so berichte, was sind Steuern? Und dann frage ich, gibt es da bestimmte Gegenleistungen dann? Also was weiß ich, wird die Energiesteuer dafür verwendet, dass irgendwelche Energiebauprojekte gefördert werden? Und dann kann man sagen, dass es nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellt. Das ist definiert in § 3 Absatz 1 Abgabenordnung, da Steuern Geldleistungen sind, die nicht eben eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und dann eben von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen eben der Tatbestand zutrifft, an denen das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Und auch die Erzielung von Einnahmen kann zwar Nebenzweck sein, aber wir wissen alle, meistens ist es eben nicht der Nebenzweck. Gell?
Ja, na gut, also Fabian, haben wir eigentlich alles dazu einmal besprochen, oder? Hast du noch was zu ergänzen?
Nee. Jetzt waren wir dieses Mal am Ende noch hart am Gesetz, ja, oder an der Abgabenordnung, aber muss auch mal sein. Ja, also ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, wann der fällt und was dann die Folgen sind. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass es rückwirkend irgendwie dann, dass ich jetzt Steuerrückerstattung, also Gutschriften bekomme über die letzten Jahre, wäre zwar schön, aber da glaube ich auch nicht dran. Aber jetzt nehmen wir an, das Urteil kommt 2024 noch. Wer weiß, vielleicht muss man dann ab dem 01.01.2025 kein Soli mehr zahlen.
Wenn das dann sogar so kommt, wie der Herr Lindner gerade vorschlägt, mit dem einfach mal die Ausgaben auch stabil halten, dann könnte das ja sogar auch passen vom Staatshaushalt. Ich weiß nicht, ich habe es nicht durchgerechnet, aber wenn das dann beides zusammenkommen würde, wäre das sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Das größte Problem, was ich sehe, sind diese Quersubventionierungen von der deutschen Rentenversicherung. Ja, da können wir auch mal eine Podcast-Folge drüber machen.
Ja, die, ja, ich glaube, die soll ja jetzt wieder steigen, habe ich heute früh gelesen, die Renten. Das wird sicherlich so weitergehen. Ich will vielleicht noch Fabian, ein Gedanke fällt mir noch ein, den will ich noch loswerden, hier mit diesem Zukunftszentrum nochmal im Osten. Ne? Also, wir haben ja
das
hier,
beschäftigt dich.
Nee, naja, das ist ja schon so ein Thema. Wir haben ja, es gibt ja in Ostdeutschland auch so schwierige Wahlergebnisse oder Wahlumfragen, ja, die ja wirklich auch erschreckend sind und zum Nachdenken anregen. Da macht man sich ja wirklich auch große Sorgen, wie das so politisch sich hier entwickelt. Und da kann natürlich so ein Zukunftszentrum auch eine gute Möglichkeit sein, da vielleicht den einen oder anderen zur Vernunft zu bringen. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube halt, am Ende treibst du ihn dann von der einen Extreme in die andere Extreme und er läuft dann von Herrn Höcke zu Sarah Wagenknecht in die Arme, wenn er dann das Zukunftszentrum besucht hat und sich über die ostalgischen Erinnerungen freut. Also ich weiß es nicht, aber dass man irgendwas unternehmen muss oder da so ein bisschen natürlich auch mitwirken sollte, die Ostdeutschen weiterhin mitzunehmen und da nicht hier den extremistischen Parteien zu überlassen, das ist ja schon mal ein gutes Ziel, ja, was man verfolgt. Ich weiß nicht, ob das richtige Mittel ist, aber dass da zumindest was unternommen wird, kann ich mir jetzt wiederum auch nicht gegen verwehren, oder?
Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. Ja? Dann schließ mal den Podcast für diese Woche. Freuen uns natürlich über ein Abo. Ja, und dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
So machen wir es, ja. Bis nächste Woche. Tschüss.
Liebe Grüße in den Osten.
Danke. Viele Grüße zurück. Ja, ciao, ciao.
Ciao, ciao.